Flutlichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Du brennst für den Einsatz? Mit deinem Einsatzwillen und Teamgeist bist du beim Bundesheer genau richtig. Informiere dich über deine Möglichkeiten unter karriere.bundesheer.at.
Das ist ein Einsatz, der so nie irgendwo in einem Lehrbuch steht. Stellt euch vor, der Pager läutet. Ihr fahrt ins Feuerwehrhaus und schon am Weg dorthin, da steigt euch dieser Dieselgeruch in die Nase. Ihr zieht euch die Einsatzuniform an und währenddessen hört ihr Reifen quietschen. Und am Einsatzort, auf der Autobahn dann angekommen, eine Massenkarambolage. Dutzende Fahrzeuge sind ineinander verkeilt, Personen sind verletzt, Menschen rennen umher und der Verkehr, der steht noch gar nicht still. Immer mehr Unfallfahrzeuge kommen dazu. Über 30 letztendlich. Das ist wirklich so passiert. Im August 2025 in der Steiermark. Damit Servus, hallo und herzlich willkommen hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist der Feuerwehreinsatzleiter, Hauptbrandinspektor Christoph Hable. Er ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach bei Graz. Christoph, herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Und bei einer Massenkarambolage, wenn so viele Verletzte zusammenkommen, da spielt natürlich der Rettungsdienst eine große Rolle. Beim Rettungsdienst würde man sagen, ein Massenanfall an Verletzten. Darum ist Gernot Vorhaber bei uns. Er ist Bereitschaftskommandant beim Roten Kreuz der Bezirksstelle Graz Umgebung und bei diesem Einsatz war er Einsatzleiter des Roten Kreuzes. Gernot, schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man einen Einsatz, vor allem einen Feuerwehreinsatz, schon riecht, bevor man dort ist, dann ist das üblicherweise ein Brandeinsatz. Gebrannt hat in diesem Fall nichts. Alarmiert worden ist, LKW verliert Diesel. Christoph, ihr seid mit eurer Feuerwehr Nestelbach bei Graz ungefähr eine Minute von der Autobahn vom Einsatzort entfernt. Beschreib uns, was hast du da vernommen? Welche Szenerie hast du da erlebt?
Genau, örtlich sind wir sogar noch näher. Wir sind wirklich direkt neben der Autobahn, da trennen uns vielleicht 20 Meter vom Feuerwehrhaus und der Autobahn. Auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus habe ich natürlich die Scheiben herunter gehabt, weil es hat knapp 30 Grad gehabt an diesem schönen Sonntag und habe bei der Anfahrt bereits den Dieselgeruch wahrgenommen. Wie wir dann im Feuerwehrhaus waren, war ich der Dritte im Feuerwehrhaus. Es waren schon zwei Kameraden dabei, sich quasi einsatzfertig zu machen. Und während ich mich noch einsatzfertig gemacht habe, haben wir bereits die quietschenden Reifen und die Aufschläge von die Autos gehört. Quasi ist es dann erst ein paar Minuten später zu dieser Massenkarambolage gekommen. Dann war eben meine Idee, dass ich kurz hinüberlaufe zur Autobahn, weil direkt neben unserem Feuerwehrhaus ist diese Autobahnbrücke, wo man die vielleicht aus den Drohnenvideos eh sieht, wo die Massenkarambolage direkt darunter passiert ist. Habe mich nachher auf halbem Weg aber umentschieden, bin wieder umgedreht und haben dann noch im Feuerwehrhaus vor der Anfahrt die Alarmstufe erhöht und die Nachalarmierung von den Feuerwehren durchgeführt.
Was war dann der Alarmtext?
Der Alarmtext beim zweiten Einsatz war noch Massenkarambolage auf der A2 nach Dieselverlust. Und wurde die Feuerwehr Ludersdorf, die Feuerwehr Gleisdorf quasi nachalarmiert. Und somit haben wir da sehr wenig Zeit verloren und die waren eigentlich recht zügig am Einsatzort.
Wie seid ihr da überhaupt zum Einsatzort hingekommen? Hilf uns dann noch ein bisschen bei der Geografie. Jakob von der Freiwilligen Feuerwehr Deutsch-Landsberg fragt eben, wie ist die Zufahrt da gelungen? Stichwort Rettungsgasse. Also wenn du sagst, die Fahrzeuge sind noch nicht mal alle gestanden, da war noch eine Bewegung. Seid ihr da von der Hinterseite praktisch zugefahren oder aus welcher Richtung seid ihr da gekommen?
Der Unfall ist genau bei der Autobahnauffahrt passiert. Wir sind ganz normal aufgefahren auf die Autobahn und haben somit die Autobahn nicht einmal noch erreicht mit dem ersten Fahrzeug, sondern sind mit unserem ersten Fahrzeug auf der Auffahrt stehen geblieben. Dort sieht man vor sich die Autobahn, wie sie quasi mit alle sechs Spuren entlangläuft und habe dort schon die Autos stehen gesehen, die ersten Personen schon im Gras liegen gesehen quasi und bin dann alles zu Fuß abgelaufen. Wir haben da mit dem Fahrzeug sind wir zuerst nicht durchgekommen. Meine erste Anweisung war, nachdem wir in unserem Vorausfahrzeug mit vier Personen besetzt waren, dass sie mit Verkehrsleitkegel eine Totalsperre der Autobahn machen sollen, weil eben neben mir der Motorradfahrer aufgrund der rutschigen Fahrbahn geschlittert sind und umgeflogen sind. Und damit eben gefahrloses Arbeiten für uns und auch für die ganzen Zivilisten und ich sage mal jetzt die Unbeteiligten, die ihr Fahrzeug jetzt nicht in der Karambolage verwickelt war, aber einfach kein Durchkommen war für denen, damit das für den auch dementsprechend sicher ist.
Gernot, wann seid ihr vom Roten Kreuz dann dazu alarmiert worden? War das wahrscheinlich bei LKW verliert Diesel wahrscheinlich noch kein Rettungseinsatz, sondern erst bei der Erhöhung relevant?
Also es war grundsätzlich für uns zuerst ein normaler Verkehrsunfall. Es war aber sehr rasch klar, dass das Stichwort Massenkarambolage fällt. Und spätestens da war eigentlich klar, dass das mehr ist als nur ein technischer Einsatz für die Feuerwehr sicher, ja.
Wir bekommen immer wieder Fragen über Social Media, in diesem Fall sehr viele über Instagram. Da fragt der Matthias von der Freiwilligen Feuerwehr Sulz bei Gleisdorf, wie beginnt man denn so einen Einsatz? Vielleicht beginnen wir bei der Feuerwehrseite. Christoph, das ist ja auch nichts, was man jeden Tag hat, auch wenn ihr da direkt an der A2 liegt.
Genau, nachdem wir, wie vorher schon gesagt, so nah neben der Autobahn sind, unser Feuerwehrhaus zwischen Auf- und Abfahrt positioniert ist, sind wir in einer Fahrzeit von circa, ich schätze mal, 6 Sekunden, also eine Minute circa, am Einsatzort angetroffen. Wie ich ausgestiegen bin zum Erkunden, war dieser ganze Bulk, also die Fahrzeuge, das waren am Anfang sicher noch 60, 70 Fahrzeuge mehr, die dabei waren, die sind noch gar nicht gestanden, also das hat sich noch bewegt. Wie ich dann hingelaufen bin, war für mich aufgrund dessen, dass es von der Geografie her so ist, dass es genau bei der Abfahrt passiert ist, war für mich klar, okay, was, der Diesel muss davor sein, wo quasi die Karambolage passiert ist, und habe mich nachher auch nach rechts Richtung Karambolage bewegt. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieses Einsatzszenario sich für die Feuerwehr auf ca. 500 Meter erstreckt hat. Also 500 Meter Abstand war zwischen LKW, der Diesel verloren hat, und dem letzten Fahrzeug, was bei der Karambolage beteiligt war. Da bin ich noch erkunden gegangen und am Anfang sind die Eindrücke natürlich massivst. Jeder kommt dir dazu, wie erzählt er irgendwas, dann siehst du verletzte Personen. Ich habe dann noch 2 oder 3 Personen, habe ich geholfen, aus die Autos aussteigen, die halt gerade in meiner ersten Greifweite waren, bis ich dann irgendwann einmal den Entschluss gefasst habe. Und das ist wirklich nichts Alltägliches, obwohl ich jetzt schon einige Feuerwehr- oder Autobahneinsätze hinter mir habe, dass ich jetzt einfach einmal im ersten Step keinen mehr helfe, sondern mir selber mal eine Übersicht über die Lage machen muss. Und ich da gleich ziemlich am Anfang beim Erkunden, zusätzlich noch die Feuerwehr Raber und die Feuerwehr Audal, das sind die 2 Autobahnfeuerwehren dahinter quasi, alarmiert habe, weil ich mir gedacht habe, dann können die von hinten herfahren. Das, was dann auch goldrichtig war, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, dass dieser LKW eigentlich ja noch vor der Abfahrt steht, der was den Diesel verloren hat. Ich habe mich dann um die Verletzten bzw. um die Fahrzeuge mal gekümmert, dass ich mal ein grobes Muster abgesteckt habe. Okay, passt, ist noch irgendwie eingeklemmt, ist generell irgendwie eingeklemmt, sind die Verletzten wenigstens aus den Fahrzeugen heraus. Da haben wir dann sehr viele Zivilisten, da müssten auch ein paar dabei gewesen sein, die irgendeinen Background gehabt haben, ich sage mal irgendwas Medizinisches oder Feuerwehrtechnisches, die was uns nachher auch geholfen haben bei der ersten quasi Lageerkundung. Und wie ich dann ganz am Ende angetroffen bin, sprich beim letzten Auto von der Karambolage gestanden bin, hat es dann für mich ein wenig gedauert, um festzustellen, okay, weißt, wie viele Autos sind da dabei? Es waren dann im Endeffekt 44 Autos, die wirklich beschädigt waren. Und im ersten Step habe ich aber 100, 150 Autos da stehen gesehen. Und das war halt am Anfang schon eine sehr ungewohnte Situation.
Gernot, wie hat der Einsatz für euch begonnen? Warst du einer der ersten Einsatzkräfte vor Ort?
Ja, also grundsätzlich war ich nicht bei den direkt ersten Einsatzkräften vor Ort, aber ich möchte vielleicht gleich gerne was aufgreifen, was der Christoph gesagt hat. Überblick ist so ein Stichwort. Wie geht man sowas am besten an? Es ist wichtig, einen Überblick zu behalten. Also einen Überblick einmal zunächst überhaupt zu bekommen und ihn dann in weiterer Folge zu behalten. Das ist, glaube ich, vor allem als Einsatzleiter das Wichtigste. So wie er auch gesagt hat, er hat zuerst Personen rausgeholfen aus dem Auto und hat dann gemerkt, okay, nein, das ist jetzt gerade nicht seine Aufgabe. Genau das ist auch das, was wir als Rotkreuz-Mitarbeiter, was als Rettungsdienst-Mitarbeiter so wichtig ist, den Überblick im ersten Moment einmal zu haben, zu bekommen, was ist überhaupt los, und dann eben die Personen, die Betroffenen, da reden wir noch gar nicht von Verletzten oder Unverletzten, sondern überhaupt einmal, wer ist überhaupt vor Ort, wie viele sind vor Ort und wer braucht jetzt überhaupt am dringendsten einmal unsere Hilfe. Und da ist es wichtig, die Personen vor Ort einmal zu sichten und zu triagieren.
Also das wäre auch die Frage, die von der Emma von der Freiwilligen Feuerwehr Heinersdorf gekommen ist. Wie behält man da den Überblick bei so vielen Verletzten? Gernot, die Triagierung, das ist was, das wir bei der Feuerwehr eigentlich so in der Form nicht kennen. Das ist eine typische Herangehensweise aus dem Rettungsdienst. Hilf uns da und führ uns da mal ein bisschen ein.
Also grundsätzlich geht es darum, dass wir nicht auf den ersten stürzen, der am lautesten schreit, sondern es geht darum, dass wir die Kräfte, die vorhanden sind, möglichst so einteilen, dass wir den meisten Anzahl an Verletzten und Erkrankten bestmöglich helfen können. Das heißt, dazu ist es überhaupt notwendig, dass wir die betroffenen Personen nach einem Verletzungs- bzw. Erkrankungsgrad einteilen, wie stark sie verletzt sind, damit wir dann eben die vorhandenen Ressourcen bestmöglich einsetzen können.
Wie läuft das ab? Wer macht das? Wer führt das durch? Ist das der Erste, der ankommt, selbst wenn das ein ich sag mal unter Anführungszeichen, einfacher Rettungssanitäter ist, oder gibt es da bestimmte Zuständigkeiten?
Also grundsätzlich wird die Triage von einem Arzt, von einem Notfallsanitäter sonst durchgeführt, und wir haben dann wirklich als Team 60 Sekunden Zeit pro Person, pro betroffener Person, diese Triage durchzuführen und einmal in allererster Linie die schwer und schwerstverletzten mit zu kennzeichnen und mit dringend auch zu kennzeichnen, dass die als allererstes einmal versorgt werden. Das ist so diese erste Triage. Wichtig ist aber auch bei der Triage, dass die eben nicht einmal stattfindet, sondern es ist ein laufender Prozess sozusagen, wo man immer wieder triagiert, behandelt und dann re-triagiert sozusagen, wieder überlegt, wie geht es dem, hat er sich verbessert, der Zustand, oder vielleicht sogar auch verschlechtert.
Welche Kategorien an Verletzten gibt es da? Wie werden die eingeteilt?
Im Großeinsatz haben wir grundsätzlich drei Triage-Kategorien. Wir haben die rote Kategorie, die dringend, also die sofort zu behandeln sind. Das ist die Triage-Kategorie 1. Das sind die Schwerstverletzten, die brauchen auch eine ärztliche Versorgung. Dann gibt es die Triage-Kategorie 2, die gelb sozusagen farblich kodiert ist. Das sind die schon schwerer verletzt sind, aber keiner sofortigen Behandlung bedürfen. Und dann gibt es noch die Triage-Kategorie 3, das sind die grünen sozusagen. Da geht es um eine ambulante Behandlung, also das sind leichtere Verletzungen.
Kann man da so einen Überblick geben, Daumen mal Pi, wie sind die Verletzten hier bei diesem Einsatz, bei dieser Massenkarambolage eingeteilt worden? Wie schwerwiegend waren die Verletzungen da letztendlich dann?
Ja, also man muss sagen, für das, was das Schadensbild auch von Anfang an schon gegeben hat, muss man sagen, ist es wirklich sehr glimpflich ausgegangen. Also wir haben eine Person gehabt mit der Triage-Kategorie Rot, also sofortige Behandlung. Und wir haben Personen in der Triage-Kategorie 3 gehabt, 9 Leichtverletzte. Wobei wir haben also nicht nur diese 10 Personen vor Ort versorgt, die dann noch letztlich abtransportiert wurden, sondern es waren in Summe 38 Personen. Also wir haben auch noch weitere 28 Personen vor Ort versorgt in der dritten Triage-Kategorie, die dann aber letztlich keinen Transport in ein Spital bedürft haben.
Jetzt sowohl Rettungsdienst als auch Feuerwehr. Mit welchen Mitteln wart ihr denn da vor Ort? Wie viele Einsatzkräfte, wie viele Fahrzeuge?
Also wie nach meinen erfolgten Nachalarmierungen waren wir dann im Endeffekt mit 6 Feuerwehren, 84 Personen und 17 Fahrzeuge bei dem Einsatz auf der A2.
Ja, wir waren als Rotes Kreuz mit insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Die waren verteilt auf 10 RTW-Rettungswagen, 2 Notarztmittel, der Notarzt-Hubschrauber Christophorus 12 war auch vor Ort und ich war mit dem Einsatzleitfahrzeug, mit dem Kommandofahrzeug vor Ort.
Wie habt ihr euch denn die Arbeit aufgeteilt oder euch auch, ich sag mal, zugearbeitet? Ja, also bei so einem großen Einsatz, wo dann so ein Massenanfall an Verletzten, um im Fachausdruck zu bleiben. Christoph und Gernot, wo habt ihr beide euch denn das erste Mal getroffen? War es da möglich, sich irgendwie abzustimmen, oder läuft man sich dann irgendwann einmal erst im Laufe des Einsatzes über den Weg?
Also ich bin aktiv immer auf die Suche nach einem Einsatzleiter vom Rottenkreuz gewesen. Zuerst war ja der professorische Einsatzleiter da, mit dem habe ich zuerst die Abstimmung durchgenommen, wo ich quasi die Verletzten gesehen habe, dass wir alle ein bisschen von den gleichen sprechen. Ich habe dann recht früh, um 18.05 Uhr war das bei mir schon, sämtliche Gruppenkommandanten von den Feuerwehrwegen bzw. von den Feuerwehren schon bei mir gehabt, habe dort noch direkt an der Einsatzstelle, auch auf der Autobahn, ohne dass ich Einsatzleitung aufgebaut habe, eine erste Lagebesprechung gemacht. Und dort habe ich schon den Befehl vom Roten Kreuz erhalten, dass wir quasi bei dieser Triagierung helfen sollen und die Personen auf dieses Wiesenstück begleiten, bringen, ja, die Personen eben auf dieses Wiesenstück bringen sollen. Somit haben wir dann 2 Einsatzabschnitte gebildet. Zu dem Zeitpunkt war für mich auch schon klar, der LKW, der den Diesel verloren hat, das war nicht das erste Fahrzeug, sondern das war das letzte Fahrzeug quasi. Sprich, der war am Beginn der Karambolage. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gedanklich so weit sortiert habe, weil für mich war klar, der hat Diesel verloren und ist quasi durchgefahren auf der Autobahn, und deswegen sind die Autos ausgerutscht. Dass es aber genau umgekehrt war, dass der LKW gestanden ist, der aufgrund eines technischen Gebrechen Leckage beim Diesel dann gehabt hat, über diesen Treibstoffverlust die ganzen PKWs drüber gefahren sind und dann ins Schleudern gekommen sind, das ist mir erst klar geworden, wie mein zweiter Gruppenkommandant vom zweiten Fahrzeug zu mir gekommen ist und mir das nachher quasi gesagt hat, dass dieser LKW da vorne steht. Ich war immer auf der Suche nach dem LKW, der Diesel verloren hat, und habe den erst dann gedanklich sortieren können, wo der unterwegs ist. Ja. Und habe dann eben zuerst mit den provisorischen Einsatzleiter vom Rotenkreuz das gemacht. Der erstantreffende RTW, der da war, da habe ich mir recht leicht getan, aufgrund dessen, dass wir das Glück haben, in unserem Ort auch die Rotkreuz-Dienststelle zu haben. Kenne ich die Personen. Dann bin ich gleich mal hingegangen zu ihm und er hat mir nachher erklärt quasi, dass da jetzt da mehr kommt, dass er jetzt zuerst einmal die erste Lagebeurteilung macht, bevor wir da jetzt da gemeinsam helfen. Und ja, dann habe ich geschaut, dass wir technisch die Fahrzeuge begutachten, die Fahrzeuge, was wirklich in der Karambolage dabei war, eben unser Screening seitens der Feuerwehr durchführen, und habe dann auf weitere Befehle vom Roten Kreuz gewartet. Und das müsste ein bisschen vor 18.05 Uhr zu mir gekommen sein, weil um 18.05 Uhr bei der Lagebesprechung habe ich nämlich schon den Befehl gegeben, dass wir die Verletzten quasi auf diese Wiese hin transportieren.
Also wieder gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Wenn die Feuerwehr ausrückt, dann zählt oft jede Sekunde. Und die Einsatzfahrerinnen und Einsatzfahrer, die sind dann ganz besonders gefordert. Wir wollen schnell zum Einsatzort und natürlich auch sicher, auch rechtlich sicher. Muss man mit Blaulicht zum Beispiel vor der roten Ampel anhalten? Wer hat Vorrang, wenn sich Feuerwehr, Polizei und Rettung gemeinsam an der Kreuzung treffen? Und muss man stehen bleiben, wenn man im Einsatz ein parkendes Auto streift? Viele spannende Fragen und die Antworten gibt's im Buch Einsatzblaulichtgesetz aus dem TÜV Austria Fachverlag. Das ist ein juristischer Praxisleitfaden von Rechtsanwältin Therese Frank. Da drin sind alle Infos, die ihr im Einsatz braucht. Das ist also ein Brückenschlag zwischen Einsatzalltag und Paragraphen. Und das Buch findet ihr jetzt unter www.tuv-akademie.at/Fachverlag. Übrigens auch noch einige andere spannende Bücher, von Brandschutz über Elektromobilität bis hin zu Fahrzeugkranen und Hubstaplern. Das ist ein vielseitiges Buchsortiment, eben so vielfältig wie auch der Einsatzalltag. Exklusiv für die Blaulichthelden-Community, also exklusiv für euch, gibt's jetzt auch ein Gewinnspiel. Schaut auf der Blaulichthelden-Facebook- und Instagram-Seite vorbei und gewinnt den Praxisleitfaden Einsatz-Blaulicht-Gesetz mit ein bisschen Glück als Weihnachtsgeschenk für eure Einsatzorganisation. Ich drücke euch die Daumen.
Ende.
Einsatz der Kategorie kannst du eigentlich so nicht erfinden. Ja? Also natürlich, so wie du das jetzt beschreibst, klingt das total logisch. Der LKW hält dann an. Ja? Die Fahrzeuge, die da mit 130 durch die Dieselspur durchfahren, die schlittern dann am Unfallfahrzeug vorbei. Und es war ja gerade erst vor ein paar Monaten bei euch in der Steiermark im Bezirk Weiz dieser Einsatzzug gegen LKW, wo der Zug sowohl vorne als auch hinten gebrannt hat. Das war Folge Nummer 90 für alle, die das interessiert. Und da war auch wieder die Feuerwehr Gleisdorf dabei. Also manchmal kommen dann innerhalb kürzester Zeit ein paar Einsätze zusammen, ja, die so einfach nie im Lehrbuch stehen können. Gernot, wie hast du diese Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erlebt? Was waren so die Stellen, wo ihr die meiste Hilfe benötigt habt?
Also ganz grundsätzlich war die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr hervorragend. Also es gibt aus meiner Sicht, hätte es nicht besser ablaufen können. Der Christoph hat es auch schon angesprochen zuerst. Der Austausch war in erster Linie, also zum ersten Moment, mit meinem provisorischen Einsatzleiter vor Ort. Das ist vielleicht kurz zur Erklärung. Im Roten Kreuz oder im Rettungsdienst ist der provisorische Einsatzleiter der ranghöchste Mitarbeiter des ersteintreffenden RTW. Der bildet einmal in allererster Linie eine Ansprechperson für die anderen Einsatzkräfte und für die nachrückenden Kräfte vor Ort als provisorischer Einsatzleiter. Mit dem war ich auch dann schon auf der Anfahrt permanent im Austausch, in Kommunikation. Wie ist die Lage vor Ort? Ich habe die Rückmeldungen bekommen, bin immer up-to-date gewesen auf meiner Anfahrt dorthin. Und wie ich dann dort eingetroffen bin, habe ich dann am Einsatzort auch den provisorischen Einsatzleiter gleich zu mir hergeschnappt sozusagen und mich wieder auf den aktuellen Stand bringen lassen. Und dann ist auch schon wirklich der Christoph gerade um die Ecke auch gekommen mit neuen Informationen eben für den provisorischen Einsatzleiter, die dann auch gleich an mich gegangen sind. Ja. Also auch da haben wir uns dann gleich ausgemacht, wie wir kommunizieren wollen. Das ist auch immer wichtig aus meiner Sicht, dass man weiß, wie kann man den anderen, wie kann man die Feuerwehr, wie kann man aber auch die Exekutive oder sonstige Organisationen vor Ort erreichen. Und da haben wir uns dann gleich ausgemacht, auch wie wir uns erreichen.
Wie erreicht ihr denn eure Rettungsmittel, Gernot, beim Roten Kreuz? Stichwort jetzt Ressourcenmanagement von Seiten des Rettungsdienstes. Aus welchen Gegenden holt ihr da eure Rettungsmittel zusammen? Also wie kann man sicherstellen, dass einerseits die Fahrzeuge schnell da sind, andererseits aber natürlich auch
ja, genug Rettungsmittel in anderen Gebieten zur Verfügung stellen. Waren die alle aus Graz Umgebung?
Ja, also das ist immer eine Herausforderung bei einem Großeinsatz, weil du hast ja auch schon angesprochen, es muss ja auch der laufende Betrieb sozusagen auch noch erhalten werden. Also es tun sich auch andere Menschen weh und das sind ja auch andere Erkrankungen, die plötzlich auftreten. Sozusagen diese Routineversorgung aus dem normalen Regeldienst, die muss ja weiterhin gesichert sein. Also man kann jetzt ja nicht blind alles, was man hat an Kräften, dorthin schicken zu einem Großeinsatz. Drum, wir waren auch mit Einsatzkräften aus 4 verschiedenen Bezirken der Steiermark vor Ort. Feldbach, Graz Umgebung, Weiz. Also auch da, die Räder haben wunderbar ineinander gegriffen und die verschiedenen Kräfte aus den verschiedenen Bezirken, die eben die nächsten Einsatzmittel waren, sind dann hin geschickt worden, hin disponiert worden und das hat wunderbar funktioniert.
Genau, das war ja bei mir quasi auch das Gleiche bei der Feuerwehr, wir sind aus 2 Bezirken gekommen, die Feuerwehr Kleisdorf, Feuerwehr Ludersdorf ist ja schon im Bezirk Weiz, wir aus Feuerwehr Nestelbach sind quasi Grenzgänger, also wir sind genau zwischen Graz Umgebung und Weiz auf der Autobahn tätig und die Feuerwehr Raber und die Feuerwehr Autal und die Feuerwehr Krumex sind aus dem Bereichsfeuerverband Graz Umgebung.
Jetzt haben wir noch eine dritte Einsatzorganisation, die Polizei, bringe ich deshalb jetzt ins Rennen, weil wir sagen, egal bei welchem Einsatz, egal wie groß er ist, Selbstschutz vor Fremdschutz. Wir können nur gut helfen, wenn wir auch selbst in Sicherheit sind. Wenn ich da ankomme zu dieser Einsatzstelle und der Verkehr noch in Bewegung ist, wann ist denn dann der Punkt, wo ich sicher sein kann, dass da jetzt nicht mitten in die Unfallstelle noch der nächste LKW hineinschlittert? Hat es da einen Zeitpunkt gegeben, wo man sicher gehen konnte, jetzt ist die Autobahn wirklich gesperrt, die Kolonne danach, die steht und da fährt jetzt noch keiner mehr in die Einsatzstelle hinein?
Also das habe ich übernommen, nachdem das Rote Kreuz und die Asfinage diesen Weg über die Autobahn fahren müssen und da der Rückstau ja massiv war an diesem Tag. Es war ein sehr starkes Reisenwochenende, es war die MotoGP an diesem Wochenende. Also wir haben da sowieso ein sehr stark befahrenes Stück auf der Lasnitzhöhe oder über die Lasnitzhöhe. Und dementsprechend habe ich mir dann 2 oder 3 Autofahrer ziemlich am Anfang geschnappt. Es war nämlich zwischen LKW und Beginn der Karambolage war gefühlt 100 Meter nichts. Also es war 100 Meter freie Fahrspur, da waren auch keine Autos beteiligt. Und dort habe ich 3 Autofahrer hergenommen und zu dem habe ich gesagt, ihr bleibt mir da jetzt stehen auf dieser Spur und ihr steht so lange, bis ich zu euch sage, ihr dürft wieder weiterfahren. Und die 3 haben das auch regelkonform durchgeführt, haben sich da hingestellt mit der Warnblinkanlage quasi und haben da sicherlich 2 Stunden ihres Dienstes voll hart und haben gewartet, bis ich sie nachher wieder fahren habe lassen. Ja.
Man darf es halt nicht vergessen dann am Ende. Ja.
Ja. Ja, für uns ist es immer wichtig, den Kontakt auch mit der Feuerwehr zu suchen. Wenn die Feuerwehr sagt, der Teil ist sicher oder auch die Exekutive je nach Einsatzart, dann ist der Teil für uns auch grundsätzlich sicher. Der Eigenschutz geht auch bei unseren Mitarbeitern ganz klar immer vor.
Christoph, technischer Einsatz, Verkehrsunfälle ist natürlich das große Fragezeichen. Sind da Personen eingeklemmt? Wie war das bei dieser Massenkarambolage?
Genau, es waren Gott sei Dank keine Personen eingeklemmt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, 44 Fahrzeuge hat es trotzdem gegolten, durchzusichern, durchzukontrollieren. Man weiß dann irgendwann schon nicht mehr, welche Fahrzeuge man wirklich angeschaut hat oder nicht. Ich habe dann von meinem Abschnittseinsatzleiter, der quasi den Abschnitt Verkehrsunfall gemacht hat, den haben wir solche Wachsmalstifte oder Wachskreidestifte haben wir mit im Feuerwehrhaus oder in die Feuerwehrautos und habe mir dann die Fahrzeuge markieren lassen. Also diese Fahrzeuge, die wirklich doppelt und dreifach bereits kontrolliert worden sind, dass da keiner drinnen ist, wurden dann noch einmal kontrolliert und sind dann quasi mit diesem Wachsstift gekennzeichnet worden. Somit waren für uns überall, wo wir die Kennzeichnung gesehen haben, klar, okay, passt, dieses von den 44 Autos gibt's für uns jetzt nicht mehr zum Bearbeiten. Das ist sicher, dort ist die Batterie abgeklemmt, dort ist das Screening durchgeführt worden. Darunter waren auch einige E-Fahrzeuge. In der heutigen Zeit bei so vielen Fahrzeugen schon Standard. Die wurden alle gekennzeichnet, auch von weit weg sichtbar gekennzeichnet, dass man sieht, okay, passt, was ist E-Fahrzeug, was ist nicht E-Fahrzeug. Und das haben wir, glaube ich, bei den Einsätzen wirklich gut gemacht. Es war auch die Idee da, dass man vielleicht mit Verkehrsleitkegel, ich habe das einmal mit dem Kommandanten von der Feuerwehr Kleisdorf besprochen, dass man die Verkehrsleitkegel auf ein Dach aufstellt, dass man sieht, okay, passt, welches Fahrzeug hat man dann schon überwacht, welches nicht. Aber bei 44 Fahrzeugen gehen dann irgendwann einmal die Verkehrsleitkegel aus, die wir mit haben. Dementsprechend haben wir da auf die Stifte und uns von den Scheiben der Fahrzeuge bedient quasi und dort ein sichtbares Signal aufgemacht.
Also ein X auf die Windschutzscheibe, oder?
Ja, sie haben nachher sogar noch mit B haben's markiert, ob sie die Batterie abgeklemmt haben, ob sie zugekommen sind. Und somit haben wir noch gewusst, welche Fahrzeuge quasi schon kontrolliert worden sind oder nicht. Nachdem auch einige Personen, ich sage jetzt mal verletzt, nicht verletzt, Schock oder, einfach in den Fahrzeugen geblieben sind und haben wir das auch benötigt, um sicherzustellen, dass die jetzt nicht sich im Fußraum vom Fahrzeug irgendwo befinden. Es waren teilweise schon Fahrzeuge, die wirklich stark beschädigt waren, Ja, kurios war auch das Pferd, das ich auf der Autobahn kurzzeitig gesehen habe. Das hat mir am Anfang etwas schockiert. In dem Bremsmanöver dürfte von einem Pferdeanhänger die Klappe aufgegangen sein und das Pferd hat sich dann entrissen. Und die Dame war zwar schon neben dem Pferd und hat das Pferd nachher sofort wieder quasi in den Hänger reingetan. Aber auch an das habe ich gedacht, ne, braucht man einen Veterinär, ist dieses Pferd verletzt. Da war am Anfang ein Reisebus, das sieht man auf die ersten Drohnenaufnahmen. Und dieser Reisebus hat aber das Glück gehabt, dass der wirklich vielleicht 2-3 Meter vor der Kolonne zum Stehen gekommen ist. Ich habe mit dem Fahrer gesprochen, der hat recht gut Deutsch gekannt. Der hat mir gesagt, Gebete in den Himmel geschickt, dass er das quasi noch da bremst hat. Der war voll besetzt und der war 3-4 Meter, sage ich mal, vor die ersten stehenden, schon bereits beschädigten Fahrzeuge ist, der noch zum Stillstand gekommen. Ja.
Unglaublich. Auch mit den Verkehrsleitkegeln, spannender Einwurf, das klingt im Nachhinein so logisch, ja. Aber die Szenarien fertig denken, ja, wie beim Höhlentauchen, genauso wie beim Innenangriff bei der Brandbekämpfung, ja, Rückwegssicherung, also diese Szenarien bis zum Schluss denken, weil was mache ich, wenn ich dann alle meine Verkehrsleitkegel ausgebracht habe? Ja, wie markiere ich dann die anderen? Was lege ich da dann drauf? In Werkzeugkoffer? Also diese Überlegungen klingen, finde ich, unglaublich logisch jetzt, aber wenn man ja das erstbeste Mittel dann einsetzt und dann gehen einem die Kegel aus, ja, was macht man dann? Ja?
Genau, ich wäre auf die Idee mit den Kegeln persönlich nie gekommen, der hat er mir nachher vorgeschlagen. Dann habe ich aber zu ihm gesagt, wir haben schon bereits begonnen mit diesen Stiften und jetzt ziehen wir das auch durch, dass alle gleich sind, weil sonst da kommst du wieder durcheinander. Wir müssen da schauen, dass wir eine Linie drin haben. Wir haben diese Stifte standardmäßig in jeder Einsatzleitweste von uns. Ist der in der Brusttasche, sind diese Stifte drin. Und haben dann quasi diese Stifte einfach aufgeteilt und zu dritt sind wir mit den Stiften rumgegangen und jedes Auto, was wir kontrolliert haben, quasi wurde gekennzeichnet. Ich habe dann recht schnell einmal, das war, glaube ich, wie der Gernot gekommen ist, habe ich zu dir gesagt, ich baue meine Einzelzeitung jetzt da drüben auf. Das war quasi auf der anderen Seite von der Wiese, haben wir dann erst die Einzelzeitung aufgebaut. Das heißt, im ersten Step quasi baust standardmäßig ja keine Einsatzleitung auf. Gehst du mal erkunden, wenn du mal dich gedanklich so weit sortiert hast, dass du sagst, okay, passt, ich werde hier länger verbringen. Also wir sind nicht in 10 Minuten wieder daheim. Und dann gesagt, passt, baue ich die Einsatzleitung auf. Wir haben in Graz Umgebung ja die großartige Möglichkeit, dieses Einsatzleitfahrzeug zu alarmieren. Das ist bei uns in Rawa stationiert. Hab das bewusst nicht angefordert, weil man gedacht habe, ich weiß nicht, wie der Rückstau ausschaut. Ich habe es nur gesehen, dass, soweit ich gesehen habe, quasi sind alle 3 Spuren gestanden und unser LKWA von der Freiwilligen Feuerwehr Esselbach, der war quasi frei. Der war mit den Transportaufgaben nachher auch nicht mehr bedient, weil wir andere LKWAs da gehabt haben und dann haben wir quasi eine mobile Einsatzleitung auf diesen oder in diesen LKW aufgebaut, ja.
Sprechen wir vielleicht auch noch im Detail über die Verletzten und generell über die Beteiligten. Wie habt ihr das erlebt? In welchem Zustand, sage ich mal, waren da auch die Unbeteiligten? Ist das, wie man das im Lehrbuch kennt, Leute unter Panik, die dann da auf der Autobahn herumirren? Waren die, ich sage einmal vorsichtig, alle zurechnungsfähig und haben sich eine Warnweste angezogen und sind hinter die Leitplanke gegangen? War da klar, wer ist beteiligt, aber unverletzt? Wie habt ihr das erlebt?
Das war wirklich die Challenge für mich am Anfang. Auszusteigen aus diesem Fahrzeug, wirklich sichtlich gekennzeichnet als Feuerwehrmann, sage ich mal, ne? Mit Helm, Einsatzleiterweste und Uniform, sind natürlich die ersten 20, 30 Leute schon mal auf mich zugelaufen. Haben mir in sämtlichen Sprachen dieser Erde erklärt, was uns da alles geht, ne? Und was sie da alles haben. Und manche lauter, manche weniger nervös, manche wirklich panisch schreiend. Auch wenn die Fahrzeuge noch vorbeigefahren sind. Ich habe da Damen schreien gehört, wieso fahren die vorbei. Also das war am Anfang wirklich für mich die Challenge. Das eben durchzusortieren beim Durchlaufer, wer ist verletzt, wer blutet, weil es waren über 2, 3 Personen, habe ich gleich einmal die, was heißt, die Fahrzeuge ausgeworfen haben, habe ich gesehen, dass die im Gesichtsbereich irgendwo geblutet haben. Wer ist quasi nur dabei und aufgebracht oder wer liegt schon irgendwo? Das habe ich nämlich auch gehabt. Ein kleiner Junge, also ich schätze mal in den Alter von meiner Tochter, also irgendwo 7, 8, 9 Jahre herum, ist da schon auf der Autobahn gelegen. Der war im Endeffekt, war, glaube ich, nicht schwer verletzt, aber sein Schock war ziemlich hoch. Und der hat sich einfach mal hingelegt auf der Autobahn. Ne? Und die Mutter hat nachher die Füße hochgelagert, also typische, sage ich mal, erste Hilfe, wie man es daheim kennt, wenn es dann schlecht und schwindelig ist, betrieben. Und das ist für mich auch, wenn du da durchlaufst und dann siehst du ein Kind auf der Autobahn liegen. Das ist nämlich zuerst noch irgendwas zwischen erster und zweiter Spur gelegen und hat die Füße hochgelagert. Dann habe ich mir das Kind gleich geschnappt und habe es mal wenigstens umgekommen auf dem Bahnenstreifen, damit wir da auf einer sicheren Seite sind. habe dann sogar irgendwann den Befehl gegeben, dass er Decken holen sollen für den Buben, aber es ist dann 3 Meter weiter der Nächste, der was wieder auf mich zukommen ist, und dann irgendwann schaffst du das nachher nicht mehr, dass du dir wirklich bei jedem bei der Letzten da zuerst kümmerst, wie ich zuerst schon gesagt habe.
Dadurch, wie der Christopher schon gesagt hat, sich diese Schadensstelle, die ja eigentlich mehrere Dutzende einzelne Unfälle waren, also sozusagen viele Schadensstellen, die dann zusammen eine große ergeben haben, durch diese große Situation, diese große Schadensstelle, haben wir dann schon auch die gleiche Herausforderung gehabt. Nämlich, also wir sind schon zuerst, die ersten drei Mittel bei uns gehen schon auch durch und schauen sich das an, so wie der Christoph auch schon gesagt hat, wie er das auch gemacht hat. Nur dann ist es wichtig, dass auch Feuerwehr und Rettungsdienst nicht parallel zueinander sozusagen die einzelnen Autos durchgehen oder wie auch immer, sondern es ist wichtig, dass man sich eine Patientensammelstelle und eine Verletztenübergabenstelle definiert als solches. Und das hat in dem Fall auch sehr gut geklappt, wo man dann eben sagt, okay, das ist eine Schadenstelle, dort sind jetzt betroffene Personen drinnen und die Feuerwehr übergibt dann an einem gewissen Punkt an der verletzten Übergabestelle eben dem Rettungsdienst und das Rotes Kreuz die Personen, bringt es dorthin, wir nehmen es von dort auf und versorgen und behandeln sie von dort weg in unserer Sanitätshilfstelle.
Genau, diese Wiese, was da auf der Autobahn ist, die habe ich im ersten Moment gar nicht am Schirm gehabt, dass man die jetzt da quasi als Übergabepunkt oder sowieso als Fläche nutzen kann, wo wir mit den Verletzten hantieren. Und nachdem unser Feuerwehrhaus ja sichtbar war, war meine Idee vielleicht sogar schon, dass wir den Zaun aufzwicken, ein Seilgeländer bauen und dass wir die verletzten Personen quasi hinter unser Feuerwehrhaus bringen. Aufgrund dessen, dass wir dort von der Infrastruktur halt einfach alles gehabt hätten. Und wir mit dem Roten Kreuz das in Abstimmung machen. Und dann, wie ich zurückgelaufen bin und das den professorischen Einsatzleiter kurz einmal vorschlagen wollte, habe der mir eigentlich darauf hingewiesen, dass wir da 700 Quadratmeter Wiese haben, die habe ich im ersten Moment verdrängt.
Ja, da würde ich da vielleicht kurz einhaken. Das, finde ich, zeigt doch sehr schön, wie wichtig es ist, miteinander zu reden. Wenn jede Organisation nur sein eigenes Ding durchzieht und mit Scheuklappen durch den Einsatz sozusagen geht, dann wird man nicht weit kommen. Also es braucht einander und das, finde ich, zeigt das, was du gesagt hast, sehr schön, dass man sich miteinander abstimmt und abspricht. Das würde ich jetzt so mal angehen und der andere sieht vielleicht was, was ich in dem Moment gar nicht so sehe.
Also immer spannend, was ist die erste Idee, die man im Kopf hat, wie mit den Verkehrsleitkegeln. Zwei Fragen sind über Social Media auch gekommen, die wissen wollten, stimmt das, dass sich da Passanten oder Beteiligte in irgendeiner Form beschwert hätten oder aggressiv gewesen wären, da dürften Gerüchte kursieren?
Ja, Aggressivität hätte ich jetzt keine festgestellt, aber beschwert definitiv aufgrund dessen, dass man halt nach 3-4 Stunden im Stau stehen irgendwann einmal die Zündschnur ein bisschen kurz ist. Als Familienvater kennt das ja jeder, der was mit 2 kleinen Kindern 3-4 Stunden im Auto sitzt. Die Nerven waren etwas angespannt. Wir hatten zuerst auch nicht die Möglichkeit, den Passanten zu sagen, wie lange das dauert. Und wir haben auch bis zum Schluss quasi noch der Stau über mehrere Kilometer gegangen ist, bis zur Autobahnabfahrt Graz-Ost, wo es erst einmal umgeleitet worden ist. Also diese 12 Kilometer wäre für unser Ding da eine Möglichkeit gewesen, 12 Kilometer stehende Fahrzeuge abzulaufen, 12 Kilometer stehende Fahrzeuge quasi zu informieren, mit Getränken und mit Snacks zu versorgen. Wir haben uns um die Verletzten gekümmert, haben da auch sämtliche Getränke, was wir im Feuerwehrhaus zur Verfügung haben, haben von Nachbarfeuerwehren Getränke geholt, haben am Sonntag versucht, alles was geht, dass wir Getränke herbringen, welche wir da für die Verletzten direkt gehabt haben. Und mehr wäre in der Situation nicht möglich gewesen.
Ja, also bei uns ist es diesbezüglich bei dem Einsatz zu keinem Vorfall gekommen. Also weder verbale noch körperliche Gewalt war bei diesem Einsatz für uns ein Thema.
Wir haben jetzt den Verkehrsunfall, den Umgang mit den Verletzten abgehandelt. Was wir immer noch haben, das ist eine hunderte Meter lange Ölspur, Christoph.
Genau, wie das erste Mal den LKW, da ist jemand, der bei mir im ersten Fahrzeug gesessen ist, ein Gruppenkommandant von mir, der ist mir noch einmal entgegengerannt und hat gesagt, ob ich das mit dem LKW überhaupt realisiert habe, dass der ganz vorn steht. Und dann sage ich, na, wo ist der LKW? Für mich war der gedanklich der auf einmal einfach weg. Und okay, passt. Dann habe ich das festgestellt. Wir sind zurück. Dann sind wir zurückgelaufen gemeinsam. Und dann habe ich gesehen, dass aus diesem LKW eigentlich, so wie bei einem Gartenschlauch, das Wasser auftritt, der Diesel einfach geronnen ist. Aufgrund meiner Nachalarmierung habe ich aber gewusst, dass das Ölschadensfahrzeug von der Feuerwehr Gleisdorf mitalarmiert worden ist. Dementsprechend habe ich auch gewusst, dass was das Fahrzeug mit hat. Wir haben bereits mehrere Übungen gemeinsam gemacht. Diese Fahrzeuge sind steiermarkweit gleich ausgestattet. Somit habe ich gewusst, was die für Ausstattung haben und wusste, dass die quasi für diesen Diesel, für die erste Maßnahme alles mit haben. Wir haben in unserer ersten Maßnahme mit Notfallwarnern versucht, den Diesel aufzufangen, aber das war einfach zu viel, was da hinausgeraten ist. Dann Hat das Ölschadensfahrzeug quasi unter der Leitung vom Kommandant von der Feuerwehr Gleisdorf, Stefan Absenger, nachher auch diesen zweiten Einsatzabschnitt geleitet, gemeinsam mit der Feuerwehr Laber und mit der Feuerwehr Autal. Also einmal Einsatzabschnitt Öl, einmal Einsatzabschnitt Verkehrsunfall, so haben wir die genannt. Und haben dann begonnen, die 300 Meter lange über alle drei Spuren verteilte Ölspur zu binden. Das Ölschadensfahrzeug Gleisdorf hat die Leckage am Tank gestoppt. Und dann hat sich herausgestellt, dass der ausgeflossene Dieseltreibstoff natürlich auch in die Kanalisation geronnen ist. Um 19.44 Uhr ist der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark eingetroffen und haben dann gemeinsam mit dem Chemiealarmdienst, mit der ASFINAG und mit den Entwässerungsplänen versucht herauszufinden, wo quasi dieses Abwasser im Regenfall hinrinnt, und sind dann diese Spuren nachgegangen, bis wir im Endeffekt die Dieselspur, ich sage mal, was wird das sein, Luftlinie, 500, 600 Meter vom Einsatzort in einen Wald entdeckt haben, was sie quasi im Endeffekt nachher dort eigentlich das Regenwasser versickert, und bis dorthin hat es der Diesel halt auch geschafft.
Schnitzeljagd auch noch im Schadstoffeinsatz. Ja. Der Kilian von der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin im Innkreis fragt, wie viel Ölbindemittel wurde denn benötigt? Das wird schon recht genau protokolliert.
Ja, das weiß ich ganz genau. Wir haben insgesamt 860 Kilo braucht.
860 Kilo?
Ja.
Habt ihr das überhaupt alles vor Ort oder zieht man das von mehreren Feuerwehren zusammen dann?
In dem Fall, das Ölschadensfahrzeug Gleisdorf hat recht viel mitgehabt. Die Feuerwehrfahrzeuge, was da waren, haben auch ihre 2, 3, 4 Kanister mit. Und unser Rüsthaus, wie schon bereits mehrmals erwähnt, ist ja gleich um die Ecke. Wir haben für genau solche Fälle, und weil wir das die Vergangenheit ein paar Mal öfter schon gebraucht haben, haben wir immer Minimum eine Tonne Ölbindemittel lagernd und bestellen das auch immer nach. Das heißt, die Tonne ist wirklich fast immer verfügbar bei uns und benötigen diese auch hin und wieder. Und dementsprechend haben wir da recht viel da gehabt, ja.
Der Simon hat uns über Instagram auch die Frage geschickt, wo sind denn die ganzen Unfallfahrzeuge dann hingebracht worden? Als Feuerwehrmann, wenn man hört, mehrere Fahrzeuge, 2 oder 3, und man schon merkt, okay, man muss mit einem Abschleppfahrzeug vielleicht mehrmals fahren, ist die Freude nicht immer ganz groß, muss man ganz ehrlich sagen, ja, wenn das in diesem Fall einige Dutzend sind. Wie habt ihr das gelöst, Christoph?
Das funktioniert bei uns in der Steiermark ja anders wie in Teilen Österreichs. Wir entfernen die Fahrzeuge nicht von den Autobahnen. Das übernehmen bei uns Abschleppdienste. Und auch das war eine Challenge. Am Sonntag, am Abend ist kein Abschleppdienst überbesetzt. Ist auch komplett verständlich. So viele verschiedene Abschleppwegen, so viele Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, wo wir wirklich einen Kran braucht haben, zu organisieren. Das hat größtenteils die ASFINAG wie auch die Autobahnpolizei gemanagt. Ich sage mal, aufgrund beruflicher Nähen von einem Feuerwehrkameraden von mir hat der dann mit dem Abschleppdienst teilweise schon selber telefoniert und dort ein wenig mitgeholfen.
Ich verstehe. Gernot, ich hätte doch gern ein bisschen Lehrmeinung und Einsatzstrategie von Seiten des Rettungsdienstes. Ihr habt diesen bekannten Begriff MANF, Massenanfall an Verletzten. Wann ist es das und was bedeutet das für euch im Einsatz?
Grundsätzlich haben wir diesen Begriff für alle Einsätze ab 6 verletzten bzw. erkrankten Personen. Seit 2023 gibt es diesen Begriff in der Steiermark. Wir haben seit 2023 eben auch das sogenannte WIRT-EBA-MANF-Modul eingeführt. Also in der Steiermark haben wir Patientenzuweisungscodes, die direkt in das Fahrzeug-Tablet, in das Terminal eingegeben werden, wo das nächstgelegene geeignete Spital dann zugewiesen wird. Und diese Koppelung aus dem MANF-Modul mit dem WIRT-EBA-Modul stellt sicher, dass wir direkt webbasiert mit einem Tablet vor Ort zwischen Einsatzleiter vor Ort, der Rettungsleitstelle Steiermark und den Krankenhäusern, das sind alle öffentlichen Krankenanstalten in der Steiermark, sind dem angebunden, kommunizieren können. Und der große Vorteil ist, früher hat man das telefonisch, beziehungsweise per Funk, über die Rettungsleitstelle hat der Einsatzleiter vor Ort kommunizieren müssen, was ist der Bedarf an Versorgungskapazitäten der Spitäler. Die Rettungsleitstelle hat dann mit den Spitälern Kontakt aufgenommen und die haben das wieder rückgemeldet. Also da ist ein großes eine zeitliche Diskrepanz entstanden. Das haben wir jetzt nicht mehr. Die Häuser werden direkt zu einem MANF dazu alarmiert, sehen in Echtzeit, was das für ein MANF ist, in dem Fall ein Verkehrsunfall eben. Die Häuser können direkt ihre Kapazitäten eingeben, gemäß den Triagegruppen 1, 2 und 3, die ich ja schon erklärt habe, was sie eben versorgen können. Und ich kann direkt als Einsatzleiter vor Ort eingeben, was für Verletzungsmuster habe ich, welche Triagekategorien habe ich an Patienten. Und die Rettungsleitstelle sieht das eben auch direkt in Echtzeit mit. Das ist ein großer zeitlicher Vorteil in der Versorgung der Patienten und im Abtransport dann auch.
Sehr spannend zu hören, wie das beim Roten Kreuz in diesem Fall funktioniert, Massenanfall an Verletzten. Wir haben eine Frage auch bekommen von der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenau vom Mattel. Der möchte wissen, wie lange hat der Einsatz jetzt in Summe gedauert? Vielleicht habt ihr da nochmal einen groben Überblick mit den Meilensteinen im Einsatzablauf für uns.
Genau, also die Meilensteine 17.35 Uhr war der Alarmierungszeitpunkt für uns, von der Feuerwehr. Um 18.05 Uhr die erste Lagebesprechung noch direkt auf der Autobahn. Da haben wir noch keine mobile Einsatzleitung gegeben. Dort wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Einsatzabschnitte Verkehrsunfall, Einsatzabschnitt Öl. Um 19.20 Uhr war die zweite Lagebesprechung bereits in der mobilen Einsatzleitung. Bei der zweiten Lagebesprechung habe ich in Absprache mit dem Roten Kreuz bereits verkünden dürfen, dass sämtliche Personen versorgt und abtransportiert worden sind. Und somit hat für uns dann der stressfreiere Teil des nur mehr Ölbindens quasi begonnen.
Ja, wir haben mit dem Abtransport begonnen um 18.25 Uhr mit der schwerverletzten Person, mit dem Notarzt-Hubschrauber Christoph Host 12 ins Uniklinikum Graz und haben dann mit dem bodengebundenen Abtransport mit den Rettungswagen um 18.33 Uhr begonnen. Ja, und man sieht auch, dass es keine gute Idee ist, alle Einsatzkräfte auf einmal en bloc abzuziehen. Es ist wichtig, immer eine Reserve vor Ort noch zu haben, weil es ist auch tatsächlich der Fall eingetreten, dass dann die Feuerwehr noch an mich herangetreten ist. Es gäbe jetzt doch noch eine neue verletzte Person und die haben wir dann auch noch abarbeiten können. Also die haben wir dann auch noch gut versorgen können vor Ort.
Da passt vielleicht auch der Überblick nochmal gut hinein. Habt ihr da jederzeit ein Protokoll, wie viele Personen da beteiligt sind? Ich meine, Christoph hat zum Beispiel am Anfang erwähnt, ein Bus, ja, dass bei so einer großen Massenkarambolage dann vielleicht ein Auto plötzlich weiterfährt oder jemand dann zu Fuß irgendwo, weil er sagt, er hat einen Termin bei der Autobahn, der Abfahrt runtergeht. Ja. Also da gibt es ja viele, viele Situationen, die dann ja dazu führen können, dass auf einmal ja, der Personenstand sich plötzlich verändert. Habt ihr da irgendwelche Erlebnisse?
In so einem Einsatz ist es immer wichtig, alle Personen zu erfassen und entsprechend auch kennzuzeichnen. Das machen wir mit Personenleittaschen, wo jede einzelne Person vor Ort eine so eine Personenleittasche umgehängt bekommt, wo eben die Dringlichkeit der Behandlung um ist oder aber auch, ob diese Person überhaupt verletzt ist. Also auch Unverletzte bekommen zur Registratur.
Genau, das war in diesem Einsatz auch sehr wichtig, weil dazwischen ist einmal die Information aufgepoppt, dass eine Person vermisst sei. Aber nach genauen Erkunden eben mit diesem System hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist, dass Fahrzeuglenker und Fahrzeugbesitzer einfach nicht die gleiche Person war.
Also viele Dinge, die dann im Einsatz einfach so passieren, die man im Vorhinein auch kaum kalkulieren kann, aber man kann nur vorsorgen. Habt ihr Learnings? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, das würde man im Nachhinein vielleicht anders machen? Oder ja, Erfahrungswerte, wenn so ein ähnlicher Einsatz vielleicht auf einer ganz anderen Autobahn passiert, angenommen auf der Westautobahn passiert eine Massenkarambolage, da kommen Einsatzkräfte hin, die sowas noch nicht erlebt haben. Was würdet ihr denen gerne mitgeben?
Also mein Tipp seitens der Feuerwehr ist am Anfang wirklich, das hat bei mir ein paar Minuten gebraucht, bis ich das gemacht habe, sich nicht um jeden Einzelnen zu kümmern, sondern zuerst einmal versuchen, einen großen Überblick zu bekommen und dann von diesem großen Überblick quasi immer weiter in die Tiefe zu gehen.
Also für mich sind zwei Punkte ganz wichtig bei so einem Einsatz. Das eine ist ganz klar die Kommunikation mit den anderen Einsatzorganisationen, mit allen vor Ort, Feuerwehr, Polizei, ASFINAG, was auch immer. Die muss kontinuierlich sein. Wir haben es jetzt schon mehrfach auch gehört jetzt und angesprochen, wie wichtig das ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das, was wir an Handwerkszeug mitbekommen haben in unseren Ausbildungen, in unseren Theoriekursen und das, was wir an Erfahrungen schon in den letzten Jahren im realen Einsatzfall erlebt haben und mitbekommen haben, dass wir das dann auch praktisch umsetzen können. Also das Wichtigste ist eben auch diesen Überblick zu behalten, einen ruhigen Kopf zu behalten. Wo bin ich jetzt? Was habe ich für eine Situation und wo möchte ich hin? Und welche Ressourcen habe ich vor Ort? Weil auch wenn du sagst, auf einer anderen Autobahn dieser Einsatz, dann ist vielleicht nicht genau dort der optimale Punkt für eine Verletztenübergabestelle oder es ist vielleicht doch ein Reisebus betroffen und die Anzahl der Personen ist zwar gleich, aber es ist ein Reisebus betroffen und nicht viele kleine einzelne Unfälle, dann schaut der ganze Ablauf auch schon wieder anders aus und die ganze andere Herangehensweise. Darum ist es das Essentielle, den Überblick zu behalten und sich aber auch vor Auge zu führen, dass jeder Einsatz individuell ist und anders ist und auch mit dem vorhandenen Werkzeug und den Erfahrungen, die wir haben, aber halt doch wieder anders abzuarbeiten ist.
Das ist ein gutes Stichwort, was du gesagt hast, andere Autobahn. Es hätte auf der A2, auf mein Einsatzgebiet quasi, wenn man 2 Kilometer oder 1 Kilometer in die andere Richtung schaut, ist links und rechts eine Lärmschutzwand. Da hätte man zum Beispiel diese Möglichkeit nicht gehabt mit der Verletztenversorgung. Genau, und wie wir heute schon mal gesagt haben, den Einsatz habe ich natürlich auch ein paar Mal Revue passieren lassen innerhalb der Feuerwehr und nachbesprochen und die Zusammenarbeit, die was der Gerhard angesprochen hat, seitens Roten Kreuz und Feuerwehr, auch seitens uns beide, für das, dass wir uns das erste Mal, glaube ich, gesehen haben auf der Autobahn, war meiner Meinung nach wirklich großartig. Das hat toll funktioniert und da möchte ich dir nochmal Danke sagen. Und im zweiten Einsatzabschnitt, sprich Verletzten waren versorgt. Großes Danke natürlich auch an die ASFINAG Polizei, Abschleppunternehmen, also sämtliche Einsatzkräfte, was da beteiligt waren. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Die ASFINAG hat ihre Kehrwegen organisiert, sonst hätten wir da per Manpower quasi die alle drei Spuren auf 400 Meter Länge kehren müssen. Also das hat wirklich, wirklich sang- und klanglos funktioniert und ich glaube, wir können stolz auf die erbrachten Leistungen sein, welche da gemacht worden sind. Und mir ist auch wichtig, das hinauszutragen, dass Ehrenamt auch stolz macht.
Von unseren 34 Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, das war ja ein Sonntagabend, Sonntagspätnachmittag, waren knapp 90% davon ehrenamtlich vor Ort. Also es war kaum jemand beruflich vor Ort und das wird beim Christoph nicht anders gewesen sein. Also man sieht, wie stark das Ehrenamt in unserer Gesellschaft gebraucht wird und verwurzelt ist. Und es ist nicht selbstverständlich, wie der Christoph auch schon gesagt hat, dass man Einsatzorganisationen übergreifend so gut miteinander arbeiten kann. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wenn jeder seine Suppe macht, dann wird am Ende kein gutes Müll draus werden. Darum ist es wichtig, gut zusammenzuarbeiten. Und das betrifft eben nicht nur die Feuerwehr, das Rote Kreuz, sondern auch die Polizei, die ASFINAG und alle weiteren Organisationen.
Hauptbrandinspektor Christoph Hable und Bereitschaftskommandant Gernot Vorraber, vielen, vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke und danke, dass ihr uns ein Stück mitgenommen habt auf DR2. Dankeschön.
Danke.
Danke.
Ja, und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge und vor allem ein großes Dankeschön für diese Menge an Fragen, die ihr eingeschickt habt. Das Interesse an dieser Folge, an diesem Thema war wirklich unglaublich groß. Vielleicht interessieren euch ja in Zukunft generell mehr technische Einsätze hier im Podcast und vielleicht hättet ihr ja in Zukunft auch gerne weitere Einsatzorganisationen vor dem Mikrofon, wie heute zum Beispiel das Rote Kreuz. Schickt uns eure Themenvorschläge und Ideen ganz einfach wie immer über Social Media oder über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr uns auf Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App abonniert und wenn ihr uns auch 5 Sterne da lasst. Vielen, vielen Dank und damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr!